Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Steuerberater und Partner an unserem Frankfurter Standort und darf Sie heute durch unser Tax-Update März begleiten. Ja, was soll ich sagen, die Tage werden wieder länger und die Fristen werden immer kürzer und die Steuerthemen nicht weniger spannend, insbesondere die Steuerpolitik, heute besonderer Punkt bei uns in der Folge aufgrund des Wahlergebnisses vom Sonntag. Und ich habe eine gute Runde mitgebracht, wir sind insgesamt zu viert. Und da schaue ich als erstes nach rechts. Die kürzeste Anreise von uns Vieren hatte der Alexander Seidel, unser Umsatzsteuerexperte. Grüß dich, Alex. Schön, dass du da bist.
Servus, Philipp.
Ja, dann aus München angereist. Zwei Kollegen, zwei Steuerexperten. Da fange ich an mit dem Fabian Schleifer, die Podcast-Premiere hier. Fabi, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Servus an der Stelle. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, wir uns auch. Und die Runde komplettiert unser Steuerexperte Sven Flügler, auch aus München. Du warst schon mal dabei, aber nicht. Destotrotz auch schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Genau, dann springen wir direkt in die Steuerpolitik rein. Wie gesagt, es ist ein relativ aktuelles Thema. Ich glaube, es hat kaum jemand nicht mitbekommen. Am Sonntag war ja die vorgezogene Bundestagswahl aufgrund des Platzens der Ampel. Und es kristallisiert sich jetzt sehr klar heraus, dass das BSW rausfliegt und damit jetzt die einzig verbleibende mögliche Koalition zwischen CDU und SPD dann entsprechend dann rauskristallisiert wird. Das wird uns praktisch in Zukunft erwarten, beziehungsweise wir hoffen natürlich, dass das jetzt kommen wird, weil alles andere macht ja wahrscheinlich die Koalitionsbildung und dann auch den weiteren Fahrplan für die nächsten 4 Jahre nicht weniger einfach. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, dadurch, dass die beiden Parteien jetzt wahrscheinlich zusammenarbeiten werden, dann schauen wir uns doch einfach mal die Wahlprogramme an, insbesondere aus der steuerlichen Perspektive. Was haben die Parteien geplant? Was können wir grundsätzlich für die nächsten 4 Jahre erwarten, wenn es jetzt keine bösen Überraschungen geben sollte? Und da fange ich mal mit der Union an. Also erster Punkt, der vielleicht für die Spitzenverdiener ganz wichtig ist, ist, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden soll. Die SPD hat hier keine Aussage zum Soli getroffen. Von daher könnte man fast davon ausgehen, dass das eventuell ein Punkt ist, der wahrscheinlich umzusetzen ist. Und was die Union weiterhin geplant ist, dass der Spitzensteuersatz von 42% jetzt bald später greifen soll. Also aktuell fängt er ja bei 68,5 ungefähr an bei Einkommen, also beim zu versteuernden Einkommen. Und er soll jetzt entsprechend später greifen, um ein bisschen so die kalte Progression zu entkräften. Und die wichtigsten Punkte, insbesondere für unsere Unternehmen bzw. unsere treuen Hörer aus der Konzernebene, die Unternehmenssteuern, die sollen auf 25% begrenzt werden und auch die Sozialbeiträge sollen möglichst dann auf 40% gekappt werden, was natürlich für alle Mitarbeiter und auch für alle Unternehmen in Deutschland positive Nachrichten wären. Und das brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Weitere Anreize für Mehrarbeit, also beispielsweise steuerfreie Überstunden bis zu 2.000 Euro im Monat stehen im Raum, aber je nachdem, wie die SPD da mitspielt, wird sich zeigen, was davon alles umgesetzt wird. Aber das kann man auf Unionsseite schon mal erwarten, dass diese Punkte da weiterverfolgt werden. Dann schauen wir uns noch kurz die Punkte der SPD an. Da haben wir, wie eben schon gesagt, keine wörtliche Abschaffung des Soli gefordert im Wahlprogramm. Von daher schauen wir mal, wie da die Perspektive sein wird. Es gibt den Plan für Spitzenverdiener entsprechend mehr Steuern, sag ich mal, zu fordern, dass entsprechend hier die Spitzenverdiener mehr besteuert werden. Und was auch ins Programm genommen wurde, ist eine Reichensteuer für Superreich, also so eine Art Vermögenssteuer für Vermögen ab 100 Millionen Euro. Da soll eine Abgabe gezahlt werden oder das ist zumindest geplant. Dann haben wir noch eine Finanztransaktionssteuer, die mal ins Spiel gebracht wird. Das ist jetzt kein neuer Plan, das gab es schon öfter mal. Von daher auch mal schauen, wie hier der weitere Fahrplan ist. Den Made-in-Germany-Bonus, den unser Kanzler oder ehemaliger Kanzler Scholz immer mal in den Raum geworfen hat, steht natürlich auch im Wahlprogramm drin. Da kann man davon ausgehen, dass da was kommen wird. Und der letzte Punkt wäre dann die Abschaffung der Abgeltungssteuer, die hier noch gefordert wird. Aber ich gehe stark davon aus, dadurch, dass unser neuer Bundeskanzler oder zukünftiger Bundeskanzler Merz relativ ja aktienaffin ist, dass jetzt die Abgeltungssteuer da nicht unbedingt angefasst wird. Wir werden das auf jeden Fall beobachten und auch in den nächsten 4 Jahren werden wir da einige Punkte wieder aufgreifen, wenn jetzt die Pläne entsprechend umgesetzt werden. Von daher können Sie da auf jeden Fall gespannt sein. Ja, und dann verlassen wir Deutschland. Schauen wir nochmal über den Teich. Der neue Präsident Trump sorgt für Furore. Und da bin ich froh, dass der Fabian mit am Start ist, der sich mit Pillar 2 unter anderem sehr gut auskennt. Du kannst mal ja ein paar Neuigkeiten hinsichtlich Pillar 1 und Pillar 2 ja vortragen, was denn unser Präsident auf der anderen Seite des Kontinents bzw. auf der anderen Seite der Weltkugel geplant hat.
Ja, Trump lässt es nicht langweilig werden und hat an seinem Amtsantritt am ersten Tag im Oval Office am 20. Januar mit einer Salve an Dekreten losgelegt. Unter anderem auch den Rückzug aus dem Global Tax Deal der OECD. Der beinhaltet unter anderem ja die Globi Pillar 2 Regeln, die die USA nie ratifiziert hatten. Ja, sie waren nie Teil der Pillar 2 Regeln, aber unter Biden hatte das ganze OECD-Programm doch einigen Zuspruch genossen, sodass ein Beitritt der USA zu diesem Abkommen denkbar war. Jetzt hat Trump da den Sargnagel eingeschlagen, ist aber darüber hinaus noch gegangen und hat eine Untersuchung des Finanzministeriums beauftragt, welches eruieren soll, ob gewisse andere Länder feindliche oder diskriminierende Steuerpraktiken gegen US-Personen oder Unternehmen implementiert haben. Der Report wird zum 1.4. erwartet. Und was recht spannend ist, und da können wir mal ganz kurz in das US-amerikanische Steuerrecht reinschauen, in den Internal Revenue Code, Section 891. Da gibt es einen Passus aus 1930, der wurde noch nie angewendet und der ermächtigt den Präsidenten, gegen Unternehmen oder Personen aus anderen Staaten sozusagen Strafsteuern anzuwenden, wenn diese Länder gegen US-Unternehmen oder Personen extraterritoriale oder diskriminierende Steuern erheben. Ja, so kann sich der US-Steuersatz auf bis zu 80% erhöhen. Das würde auch Doppelstaatsangehörige treffen. Es gibt in dem Zusammenhang auch eine Neuerung dieses Paragraphen, die Section 899. Der ist Teil des Defending American Jobs and Investment Act aus 2023 schon, also noch in der alten amerikanischen Legislaturperiode. Und dort würde es eine stufenweise Erhöhung des Steuersatzes auf US-Einkünfte von Nicht-US-Individuen und Firmen von jeweils 5 Prozentpunkten pro Jahr auf maximal plus 20 Prozentpunkte somit geben, bis andere Länder die dementsprechend unfairen oder diskriminierenden Regelungen abschaffen. Und dieses Dekret von Trump zielt ganz klar auf die Sekundärergänzungssteuer, auf Englisch Undertaxed Payments Rule, der Pillar 2 Regeln. Wenn also US-Tochterfirmen unter Umständen in Deutschland oder anderen Pillar 2 umsetzenden Jurisdiktionen dann Steuern zahlen müssten auf ihr US-Income, was unter Umständen unter der Pillar 2 Mindestbesteuerungsgrenze von den 15% liegt. Also das ist schon mal mit der Faust auf den Tisch gehauen und lässt natürlich jeglichen Ausblick, dass die USA irgendwie in Pillar 2 reinkommen, in ganz, ganz weite Ferne rücken. Und recht passend dazu hat der hessische Finanzminister, Herr Professor Dr. Lorz, just heute, wir nehmen ja am 26. auf, und ich glaube 2 Stunden vor der Aufnahme, hat er laute Zweifel an der globalen Mindeststeuer, also am Pillar 2 geäußert. Ich zitiere mal ganz kurz: Die globale Mindeststeuer muss ausgesetzt werden. Mit dem Ausscheren der USA ist endgültig klar, dass es keine globale Mindeststeuer gibt. Auch China und Indien setzen sie nicht um. Welchen Sinn macht eine vermeintlich globale Regelung, wenn die beiden größten Volkswirtschaften der Welt nicht dabei sind? Keinen. Das ist auf jeden Fall eine steile These und ja, von einem deutschen Landesfinanzminister eine unerwartet klare Botschaft. Pillar 2, jeder, der in dem Dunstkreis ist, weiß, dass das enorme Bürokratie und Kosten für die steuerpflichtigen Unternehmen mit sich zieht. Also wird abzuwarten sein, was Kollege Philipp hat es ja gerade angesprochen, unter der neuen Regierungskoalition dann so passieren würde. Unter Umständen dann auch wirklich eine Ausnahme oder ein Aussetzen von Pillar 2, auch wenn es eine EU-Richtlinie gibt. Also es wird vermutlich dann auch auf ein Aussetzen der EU-Richtlinie hinauslaufen müssen. Das wäre auf jeden Fall eine Riesenrolle rückwärts. Und wir können nur hoffen, dass sich Deutschland da nicht in der Zielscheibe von Donald Trumps Vergeltungssteuern und natürlich auch Zöllen wiederfindet.
Valider Punkt, ja. Besten Dank für die Ausführungen und mal den Ausflug ins amerikanische Steuerrecht. Das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wir können, glaube ich, für die Unternehmen, die es betrifft, nur hoffen, dass Pillar 2 die Rolle rückwärts gedreht wird, weil es ist ein Bürokratiemonster und es soll ja auch in Richtung Bürokratieabbau gehen. Das haben auch beide in ihrem Wahlprogramm, also CDU und SPD, geschrieben, dass die Bürokratie abgebaut werden soll. Und das wäre schon mal, sag ich mal, ein Punkt, die Unternehmen hier zu entlasten, beziehungsweise die Unternehmen, die es betrifft. Deshalb, das wird abzuwarten sein. Ob die EU-Richtlinie zurückgenommen wird, das wird sich zeigen. Ich glaube, es gibt keine EU-Richtlinie, die eingeführt wurde und jemals wieder zurückgenommen wurde. Das wäre, sag ich mal, ein Novum. Aber man kann ja mal mit gutem Beispiel vorangehen und auch zeigen, dass der Wille da ist zum Bürokratieabbau, insbesondere auch den europäischen Unternehmen mal zeigen, dass es hier auch anders laufen kann. Genau, dann verlassen wir den Bereich der Steuerpolitik, dann gehen wir in den fachlichen Teil rein. Bevor wir dann wirklich in die einzelnen Steuerrechtsgebiete reingehen, hat uns der Sven noch ein paar allgemeine Informationen mitgebracht. Und zwar das erste Thema ist hier, es gab relativ aktuell die Veröffentlichung einer Liste mit anhängigen Revisionsverfahren und da hast du uns, glaube ich, so ein, zwei, sag ich mal, Brocken mitgebracht, die für die Praxis nicht unbedingt von untergeordneter Bedeutung sind.
Ja, aus den USA dann jetzt zurück nach Köln in diesem Fall. Ich habe hier ein Urteil vom 13.11.2024 mitgebracht. Im Mittelpunkt da stand die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der AFA. Hintergrund des Ganzen war, dass ein Ehepaar ein Grundstück mit einem denkmalgeschützten Haus erworben hatte und das Grundstück vollständig mit diesem Haus bebaut worden war. Fraglich war jetzt hier, ob das Ehepaar die gesamten Anschaffungskosten aufteilen muss in Grund und Boden und dem denkmalgeschützten Gebäude oder ob das Ganze in die Bemessungsgrundlage der AFA mit zusammen reingeht. Begründet hat das Ehepaar das Ganze damit, dass aufgrund des Denkmalschutzes, unter dem das Haus steht, quasi eine unendliche Restnutzungsdauer des Gebäudes vorliegt oder davon auszugehen sei, was eben dazu führt, dass das Grundstück nicht freigelegt werden kann, zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren und daher der reine Bodenwert in Zukunft nicht erzielbar ist. Das Ganze ging dann vor Gericht und es gab auch mehrere Gutachter. Ein gerichtlich bestellter Gutachter kam da zu dem Ergebnis, dass der Bodenwert eben nicht abgezinst werden muss. Das Gegengutachten des Klägers hat dem Ganzen dann widersprochen und setzte den Bodenwert auf null. Die Finanzverwaltung unterstützte in dem Fall die Auffassung des ersten Gutachters und war der Meinung, dass der Kaufpreis aufgeteilt werden muss. Das waren dann so ungefähr 57%, die da abgezogen wurden. Damit hat sich der Kläger natürlich nicht zufrieden gegeben. Hier hat aber das Finanzgericht Köln der Auffassung des Finanzamts gefolgt und hat hier keine besondere Bodenwertminderung aufgrund des Denkmalschutzes des Gebäudes gesehen. Die Kläger haben hier argumentiert, dass der Ertragswertansatz mit einer unendlichen Nutzungsdauer bei einer Abzinsung zu einem Bodenwert von null führen muss. Die Finanzverwaltung hat hier aber entgegengehalten, dass der Bodenwert unabhängig von der Nutzungsdauer des Gebäudes anzusetzen ist. Vielmehr ist es so, dass der Denkmalschutz weder zu einer wirtschaftlichen Unternutzung oder einer Reduzierung des Bodenwerts führt, sondern dass das Gebäude eben eine stetige Instandhaltung benötigt, wodurch eben keine unendliche Nutzungsdauer vorliegt. Das war's dann vom Finanzgericht Köln. Ich habe jetzt noch ein zweites anhängiges Verfahren vom Finanzgericht Düsseldorf. Das ist vom 10.10.2024. Das Ganze ist eher verfahrensrechtlich. Also wir haben hier den Fall im materiellrechtlichen Sinne, dass wir einen Streit um die erweiterte Gewerbesteuerkürzung haben. Hier war insbesondere fraglich, ob ein Löschwasserrückhaltebecken und eine Sprinkelanlage als Betriebsvorrichtungen gewertet werden und das Ganze dann eben schädlich als Mitvermietung gilt. Der Hauptpunkt war, dass wir formell rechtlichen Streit hatten, ob das Ganze bereits verjährt sei und die Außenprüfung quasi ihren Pflichten nicht nachgekommen ist und die Ablaufhemmung entfallen sei. Was war passiert? Das Finanzamt hatte Ende 2015 mit einer Prüfung begonnen und die Prüfung dann aber längere Zeit nicht aktiv fortgesetzt. Die erste gezielte Prüfung bei dem Unternehmen, das war eine GmbH, zur erweiterten Kürzung fand erst 2019 statt. Da wäre die Verjährungsfrist aber eigentlich bereits abgelaufen gewesen. Das wäre Ende 2017, am 31.12.2017 eigentlich gewesen. Die Klägerin hält die Voraussetzungen für die erweiterte Kürzung eigentlich für erfüllt, hat aber insbesondere angeführt, dass die Betriebsprüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei, weshalb der gesamte Bescheid einfach aufzuheben sei und dahingehend auch die erweiterte Kürzung gewährt werden muss. Hier in dem Fall hatte der Prüfungsbeginn zum 2.12.2015 Daten-CDs entgegengenommen und die Daten-CDs auch eingelegt und überprüft. Der Kläger hat dann angeführt, dass die Außenprüfung quasi unmittelbar nach Beginn für mehr als 6 Monate unterbrochen wurde und das Einlegen und das Überprüfen der Daten dieser CDs nicht als qualifizierte Prüfungshandlung gilt. Erst ab 2019 gab es dann wirklich feststellbare qualifizierte Prüfungshandlungen. Das Ganze wäre eben nach der regulären Festsetzungsfrist. Verwaltungsinterne Recherchen, die davor getätigt wurden und konzernübergreifende Tätigkeiten im Rahmen der Prüfung, die begründen grundsätzlich ja keine Wiederaufnahme. Entscheidend für das Gericht war in dem Fall, dass die Prüfung nicht unmittelbar nach ihrem Beginn unterbrochen wurde, wie es § 171 Absatz 4 Satz 2 AO verlangt. In diesem Fall wurde unmittelbar nach dem Beginn der Prüfung die Daten eingelesen, aufbereitet und automatisch auf ihre Plausibilität kontrolliert. Das Ganze erfüllt dem FG Düsseldorf nach die Anforderungen an eine qualifizierte Prüfungshandlung. Und in dem Fall war die Verjährung dadurch auch erfolgreich gehemmt.
Ja, besten Dank für die Zusammenfassung der beiden Urteile. Genau, es gibt eine ganze Liste an Urteilen mit anhängigen Revisionsverfahren, insbesondere bei den beiden Themen, die der Sven jetzt vorgestellt hat. Werden wir die natürlich aufgreifen, wenn der BfH hier eine endgültige Entscheidung getroffen hat. Da erwarten wir im Laufe des Jahres oder spätestens im Laufe des nächsten Jahres, wenn alles gut läuft, dann entsprechend die finale Entscheidung. Da schauen wir dann gerne nochmal rein. Und ansonsten Gruß an alle Steuerberaterkollegen, da auf jeden Fall mal in die Liste reingucken, weil man muss ja immer bestens informiert sein, welche Verfahren anhängig sind, um dann entsprechend die Rechtsposition seines Mandanten oder seiner Mandanten stärken zu können. Genau, wir haben noch ein zweites allgemeines Thema, Sven. Da geht's um die Verfassungsmäßigkeit des EU-Energiekrisenbeitrags. Da hast du auch noch was mitgebracht. Da gibt's ein anhängiges Urteil oder Verfahren.
Genau, ja, schon wieder nach Köln. Das wurde ja auch heiß diskutiert, die Übergewinnsteuer. Da gab es ja die ein oder andere Diskussion zu. Und Hintergrund des Ganzen ist eben das Jahressteuergesetz 2022. Dadurch wurde das deutsche EU-Energiekrisenbeitragsgesetz eingeführt. Und mit der Übergewinnsteuer musste sich jetzt eben das Finanzgericht Köln auseinandersetzen. In dem Beschluss vom 20.12.2024 hat das FG Köln nämlich ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des EU-Energiekrisenbeitrags geäußert und daher auch die Vollziehung der Steueranmeldung in voller Höhe aufgehoben. Die wesentlichen Gründe dafür sind die folgenden. Also zum einen wird eine taugliche Rechtsgrundlage hier nicht wirklich gesehen. Das Gericht hat hier bezweifelt, dass das EU-Energiekrisenbeitragsgesetz auf einer geeigneten gesetzlichen Grundlage basiert. Die Frage ist bereits Gegenstand eines vom belgischen Verfassungsgerichtshof gestellten Vorabentscheidungsersuchens beim EuGH unter dem Aktenzeichen C35824. Außerdem wird hier an der Vereinbarkeit mit das Ganze mit dem deutschen Grundgesetz gezweifelt hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz des Bundes und einem Verstoß zum einen gegen den Gleichheitssatz nach Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes und den Eingriff in die Eigentumsgarantie nach Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz. Die Erhebung des Beitrags könnte nämlich einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Eigentumsrechte der betroffenen Unternehmen darstellen. Und aufgrund dessen hat eben das Finanzgericht Köln die Vollziehung der Steueranmeldung ausgesetzt. Das Ganze ist, wie der Philipp auch schon gesagt hat, beim BfH jetzt anhängig und wir warten gespannt drauf.
Genau. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Entscheidung ausfallen wird. Das wurde damals bei Verkündung oder, sag ich mal, bei Inkrafttreten des Gesetzes schon stark kritisiert, dass das mehr oder weniger eine willkürliche Maßnahme ist, weil eine Handvoll Unternehmen hier einfach zur Kasse gebeten werden. Deshalb, ich kann mir ungefähr vorstellen, was der BfH entscheiden wird, aber wir warten natürlich die endgültige Entscheidung ab und wenn die dann da ist, dann werden wir das Thema auch gerne nochmal aufgreifen. Genau, da gehen wir im Bereich von den allgemeinen Informationen vom Sven in den Bereich der Umsatzsteuer. Alex, da hast du was mitgebracht, denn die Volkshochschulen gehen auf die Barrikaden.
Ganz genau, nicht nur die Volkshochschulen, auch der Deutsche Steuerberaterverband ist ja am Rande der Verzweiflung angekommen. Was habe ich mitgebracht? Ein im Entwurf befindliches BMF-Schreiben, das in Zusammenhang mit der Steuerbefreiung für Bildungsleistung, also dem Paragraphen 4 Nummer 21, veröffentlicht wurde. Die unschöne Nachricht vorab, sowohl eben wie gesagt der Deutsche Volkshochschulverband als auch der Steuerberaterverband sahen sich gezwungen, Stellungnahmen zu veröffentlichen, um somit auf dringende Anpassung des Schreibens hinzuwirken. Bevor ich auf diese konkreten Anpassungsvorschläge eingehe, zunächst kurz zur Vorschrift und dem Grund, weshalb diese im USTG neu gefasst werden musste. Paragraph 4 Nummer 21, man kann es sich auch logisch herleiten, verfolgt grundsätzlich den Zweck, den Zugang zu Bildung zu vereinfachen und nicht durch Umsatzsteuer zu verteuern. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob die Bildungsleistungen von öffentlichen oder von privaten Anbietern erbracht werden. Schaut man sich die alte Fassung der Norm an, erkennt man, dass diese dem Zweck nicht gerecht wurde und damit nicht der europäischen Vorgabe entsprochen hat. Folglich war die deutsche Bundesregierung eben auch damit veranlasst, die Umsetzung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie unionsrechtsmäßig umzusetzen und somit war die neue Fassung notwendig. Wie bekannt, wurde dies mithilfe des Jahressteuergesetzes dann letztlich auch umgesetzt. Schaut man sich die neue Fassung an, wurde der Anwendungsbereich der Vorschrift sowohl bezüglich der Leistungserbringer als auch der Leistungen selbst erweitert sodass nunmehr auch Privatlehrer, Einrichtungen des öffentlichen Rechts und andere allgemein- oder berufsbildende Einrichtungen von der Steuerbefreiung umfasst sind. Weiterhin setzt die Vorschrift nicht mehr voraus, dass die Bildungsleistungen auf einen bestimmten Beruf oder eine Prüfung vorbereiten müssen. Im Ergebnis ist die Norm also wesentlich weicher formuliert, als dies die vorherige Version gewesen ist. Soweit, so gut. Woher kommt jetzt die ganze Kritik an der neuen Fassung? Ganz einfach, mitunter, da den Bildungsanbietern und den Landesbehörden, die ja für die Ausstellung von Bescheinigungen zuständig sind, keine Zeit eingeräumt wurde, um sich auf die neue Vorschrift einzustellen. Die Vorschrift greift seit Anfang 2025 und ein finales BMF-Schreiben, wie Sie wissen, das für Klarheit sorgen sollte, liegt bekanntlich nicht vor. Folge daraus, der DSTV fordert Übergangsregelung von 3 Jahren und spielt dabei, setzt das mal in Klammern, netterweise auf die Übergangsfrist des § 2b USDG an, die mittlerweile satte 11 Jahre beträgt. Heißt übersetzt, mehr Zeit für die betroffenen Akteure sollte kein Problem darstellen. Die Volkshochschulen selbst bemängeln, dass der Entwurf weiterhin einen beruflichen Zusammenhang für die Steuerbefreiung fordert und somit Leistungen steuerpflichtig stellt, die vormals von den Hochschulen steuerfrei angeboten werden konnten. Letztlich führe dies zu einer Verteuerung von Bildungsleistungen, wie anfangs besprochen, würde dem Zweck entgegensprechen und das bei eben knapp 800 Volkshochschulen in Deutschland nicht gänzlich ohne negativen Auswirkungen verbleiben würde. Darüber hinaus, dass als abschließenden, wenn auch nicht letzten Punkt, also letzten Punkt im Sinne von es gibt noch wesentlich mehr Kritik an der umgesetzten Vorschrift, wird von den Verbänden zudem kritisiert, dass das Bescheinigungsverfahren unklar geregelt sei. Im Ergebnis möchte der Deutsche Steuerberaterverband erwirken, dass die Bildungsanbieter selbst darüber entscheiden, ob sie die Bescheinigung zum Nachweis der Steuerbefreiung beantragen und somit selbst bestimmen können, ob sie die eigenen Leistungen steuerfrei oder steuerpflichtig stellen. Warum sollte man ja Leistungen steuerpflichtig stellen? Was hätte das für einen Vorteil? Man muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass steuerfreie Ausgangsleistungen grundsätzlich den Vorsteuerabzug ausschließen und das dann entsprechend auch sich nachteilig auswirken könnte. Was bedeutet das jetzt für Sie, für die Praxis? Ja, sollten Sie Bildungsleistungen anbieten, sollten Sie auf jeden Fall die Reaktion des Bundesfinanzministeriums auf die Stellungnahmen beobachten und zudem auch den netten Paragraphen 15a USDG im Auge behalten, da entsprechend Ihre Leistungen plötzlich als steuerfrei oder steuerpflichtig zu behandeln sein könnten. Und aus meiner Sicht spricht letztlich vieles dafür, dass der Entwurf des BMF-Schreibens erneut überarbeitet wird und dann, so ist zu hoffen, für mehr Klarheit sorgen kann.
Das können wir nur hoffen. Viel in Bewegung, wenig Klarheit. Das ist immer schlecht für die Steuerpflichtigen und für die Mandanten und Mandantinnen. Deshalb das auf jeden Fall beobachten, schauen, was da vom BMF kommen wird. Das wird ja dann auch entweder CDU oder SPD geführt sein. Und da kann man nur hoffen, dass die Kollegen dort ordentlich Gas geben, damit entsprechend hier auch Klarheit geschafft wird für die Volkshochschulen. Besten Dank, Alex. Dann würde ich sagen, bevor wir in die Schenkungssteuer eintauchen, machen wir mal einen kurzen Pauseneinblender und sind dann auch gleich wieder zurück. Aus der Schenkungssteuer haben wir ein schönes Praxisthema mitgebracht. Und zwar geht es hier um einen sogenannten Holdingabschlag. Da kennen wahrscheinlich viele das aus der Praxis. Und deshalb haben wir gesagt, das BFH-Urteil, was da jetzt vorliegt vom 25.09.2024, das stellen wir mal vor. Und der Sven hat das dankenswerterweise vorbereitet, Sven.
Genau, im vorliegenden Fall war es so, dass eine GmbH als Holdinggesellschaft fungiert hat. Und diese GmbH hat Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland gehalten. Die Gesellschafterstruktur bestand eigentlich aus natürlichen Personen. Überwiegend waren das Nachkommen der Firmengründer in der 9. Generation. Ein Gesellschafter hat hier Anteile gehalten und verstarb dann 2020 und die Erben traten in seine Position. Der Gesellschaftsvertrag der GmbH hat die Veräußerung von Anteilen auf einen bestimmten Personenkreis und auf bestimmte Personen beschränkt und auch die Zustimmung eines beauftragten Gesellschafters erfordert. Zwischen 2009 und 2018 wurden insgesamt 63 Geschäftsanteile an der Klägerin veräußert. Hier wurden die Kaufpreise immer von der internen Steuerabteilung der Klägerin ermittelt und den Parteien grundsätzlich vorgegeben. Das Finanzamt hat dann die internen Transaktionen nicht als Verkäufe im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zwischen fremden Dritten anerkannt und hat den Gemeinwert auf Basis des Substanzwerts festgelegt. Das Finanzgericht Düsseldorf in der Vorinstanz hat der Klägerin da Recht gegeben. Das Finanzamt hat Revision eingelegt und so ist es dann vor dem BFH gelandet. Hier sind jetzt grundsätzlich zwei Punkte wichtig. Einmal das Thema des gemeinen Werts und eben der pauschale Abschlag. Vorneweg lässt sich aber gesagt sein, der BFH hat das Urteil des FG aufgehoben und die Klage abgewiesen. Er hat festgestellt, dass die Ableitung des Gemeinwerts eines nicht börsennotierten Anteils an einer Kapitalgesellschaft gemäß § 11 Absatz 2 Satz 2 des Bewertungsgesetzes nur dann aus Verkäufen unter fremden Dritten erfolgen kann, wenn die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande gekommen sind. Im vorliegenden Fall waren die Verkäufe eben auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt, nämlich hauptsächlich innerhalb der Familie. Und die Preise wurden intern durch die Steuerabteilung vorgegeben, zwar nicht diktiert, aber an denen sollte sich orientiert werden. Und aufgrund dessen konnte die Transaktion eben nicht als im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bezeichnet werden. Zum Thema des gemeinen Werts, da wurde hier relativ viel diskutiert auch. Der gemeine Wert eines Wirtschaftsguts wird ja gemäß § 9 Absatz 2 Bewertungsgesetz durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Nach § 11 Absatz 2 Satz 1 Bewertungsgesetz sind Anteile an Kapitalgesellschaften, die wie unsere GmbH nicht unter § 11 Absatz 1 Bewertungsgesetz fallen, da sie am Stichtag nicht an einer deutschen Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, mit dem Gemeinwert anzusetzen. Maßgebend für die Ableitung des Gemeinwerts von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft ist der Preis, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr tatsächlich erzielbar ist. Im vorliegenden Fall ist es jedoch so, dass keine entsprechenden Verkäufe vorlagen, trotz der 63 Anteile, die zwischen 2009 und 2018 veräußert wurden. Stattdessen war der Substanzwert der Gesellschaft als Grundlage für die Wertung heranzuziehen. Insbesondere einschlägig ist hier nämlich, dass bei der Veräußerung der Anteile in der Regel eine bestimmte Reihenfolge von Personen einzuhalten war, denen die Anteile nacheinander oder überhaupt angeboten wurden. Aufgrund der vorgegebenen Reihenfolge konnte sich deswegen eben kein Marktmechanismus wirklich bilden und ein frei ausgehandelter Preis ist nicht entstanden, der irgendwie auf Angebot und Nachfrage beruht. Das ganze Vorgehen hat eben ausgeschlossen, dass sich irgendwie mehrere Interessenten melden konnten, beziehungsweise dass sich der Preis aufgrund einer Nachfrage erhöht und damit eben Angebot und Nachfrage richtig miteinander korrelieren. Zudem ist auch die Ableitung des gemeinen Werts aus den vorangegangenen Verkaufsfällen unter Abzug des pauschalen Holdingabschlags von 20% unzutreffend, da es sich bei dem Holdingabschlag um einen preisbildenden Faktor handelt und der hat mit der Beschaffenheit der Anteile an sich nichts zu tun. Genau, jetzt zum pauschalen Abschlag. Hier hat die Klägerin argumentiert, dass die Anwendung des pauschalen Holdingabschlags bei der Bewertung der Anteile genutzt werden kann. Damit sollten Wertminderungen berücksichtigt werden, die sich unter anderem aus den Holdingkosten, aus nicht in der Nettofinanzverschuldung enthaltenen finanziellen Verpflichtungen, einer geringeren Handelbarkeit der Anteile an der Holdinggesellschaft und einer eingeschränkten Flexibilität der Gesellschafter durch das vorgegebene Beteiligungsportfolio ergaben. Hier hat der BFH jedoch entschieden, dass so ein pauschaler Abschlag von 20% nicht berücksichtigt werden kann, wenn er nicht auf der konkreten Beschaffenheit des Wirtschaftsguts basiert. Ein Holdingabschlag bei börsennotierten Gesellschaften unterliegt ständig Veränderungen. Vorliegend ist es jedoch so, dass über Jahre hinweg 20% konstant abgezogen wurden und hier keine Schwankungen vorlagen. Außerdem kann laut BFH auch nicht ausgeschlossen werden, dass dadurch persönliche Verfügungsbeschränkungen des Anteilsinhabers abgegolten werden sollen. Es lässt sich also sagen, dass ein über Jahre gleichbleibender pauschaler Abschlag, der nicht den spezifischen Eigenschaften des zu bewertenden Anteils gilt, unzulässig ist.
Ich habe damals beim Finanzamt nochmal mitgenommen, man soll immer mal krumme Zahlen benutzen, weil das zumindest suggeriert, dass man das genau berechnet hat. Also in dem Fall vielleicht nicht glatt die 20% nehmen, sondern auch mal auf 19 oder 17 gehen. Aber wie du das mitgeteilt hast, man sollte das natürlich berechnen und auch laufend wieder neu ermitteln und hier nicht pauschal irgendwie über Jahre hinweg was abziehen, um hier Diskussionen mit dem Finanzamt zu vermeiden. Besten Dank, schönes Praxisthema und damit würden wir dann auch schon den Schenkungssteuerteil schließen und dann kommt jetzt ein richtig schöner Praxisgrunderwerbsteuerblock, den uns der Fabian mitgebracht hat. Was hast du uns denn da für drei Urteile mitgebracht?
Ja, am 25. September letzten Jahres scheint der BFH echt beschäftigt zu sein. Es gibt nämlich zwei weitere Urteile von demselben Tag. Die betreffen den 6a Grunderwerbsteuergesetz, zur Wiederholung für alle, die das Gesetzbuch nicht offen haben, der befreit bei gewissen Konzernsachverhalten von der Grunderwerbsteuer. Vorliegend ging es um eine grundbesitzende Kommanditgesellschaft und die KG-Anteile wurden durch die Kommanditisten in kurz zuvor erworbene Vorrats-GmbHs mittels einer Sachkapitalerhöhung nach 20 Umwandlungssteuergesetz eingebracht. Ja, die waren alle Alleingesellschafter, die haben sozusagen einfach nur ihre Kommanditanteile in die GmbHs eingebracht. Das Finanzamt sah darin die Erfüllung des 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz. Der wurde über die letzten Jahre immer weiter verschärft, um Share-Deals vorzubeugen. Damals galt noch die Grenze von 95% innerhalb der letzten 5 Jahre. Jetzt sind es ja 90% innerhalb der letzten 10 Jahre, die auf neue Gesellschafter übergegangen sein müssen, damit es eben einen Grunderwerbsteuerfall vorliegend gibt. Dagegen haben die Steuerpflichtigen Einspruch erhoben mit Hinweis auf den 6a, indem sie ihm gesagt haben, nein, hier liegt ein konzerninterner Sachverhalt vor. Das hat das Finanzamt abgelehnt. Es kam zur Klage vor dem Finanzgericht. Auch dort gab es keinen Erfolg. Das Finanzgericht hat nämlich gesagt, ja, die GmbHs sind keine abhängigen Gesellschaften im Sinne des 6a Absatz 4, weil die Vorbehaltensfrist der 5 Jahre nicht eingehalten wurde. Diese Vorratsgesellschaften wurden nämlich erst ein Jahr vorher erworben. Sie existierten aber schon, ich glaube, 1 oder 2 Jahre stand im Sachverhalt. Die Kläger versuchten dann, die Analogie zu Fällen des Umwandlungsgesetzes zu begründen. Bei denen ist es nämlich so, dass die Vorbehaltensfristen bei neu gegründeten Gesellschaften nicht erforderlich sind, weil man nämlich sagt, na, da wo die Gesellschaft gar nicht besteht, da kann ich sie auch noch nicht seit 5 Jahren besitzen. Da hat aber der BFH gesagt, der hat dem Finanzgericht hier zugestimmt und gesagt, nee, ist hier nicht anwendbar. Die Vorratsgesellschaften hätten ja schließlich auch früher erworben werden können, um so diese 5 Jahre Vorbehaltensfrist zu erfüllen. Gibt auch keine Verletzung von Artikel 3, da hatten die Kläger noch drauf gepocht, der Gleichheitsgrundsatz. Der BFH sagt, nein, die Sachverhalte sind nicht vergleichbar. Das bringt uns direkt zum sehr ähnlichen Urteil vom selben Tag. Hier geht es um ein inländisches Grundstück im Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens. Und dieses Grundstück im Betriebsvermögen soll auf eine GmbH ausgegliedert werden. Ja, nach einigem Hin und Her zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen ging es vor das Finanzgericht. Das Finanzgericht hat auch gesagt, nein, der Vorgang ist grunderwerbsteuerpflichtig, weil hier geht Eigentum über ohne ein vorausgehendes Rechtsgeschäft. Aber der Vorgang ist nach 6a Grunderwerbsteuergesetz befreit. Also schon mal zum Teil Recht bekommen, eine Steuerbefreiung erwirkt. Dagegen hat das Finanzamt dann Revision eingelegt und meint, nee, hier gibt ja gar keinen Konzernsachverhalt. Denn die bisherige BFH-Auffassung ist halt, ein herrschendes Unternehmen muss jetzt nicht zwangsläufig Unternehmer im Sinne des 2-Umsatzsteuergesetzes sein. Und der 6a, also diese Konzernbefreiungsklausel, ist auch auf Umwandlungsvorgänge anwendbar, wenn die Rechtsträger dabei neu entstehen oder untergehen. Das ist hier aber alles nicht einschlägig, weil es sich hier um eine natürliche Person handelt. Es ist ja ein Einzelunternehmen. Das BMF ist dann dem Verfahren sogar noch beigetreten. Aber der BFH hat gesagt, Revision ist unbegründet. Auch die Ausgliederung eines Einzelunternehmens zur Neugründung einer Kapitalgesellschaft ist ein Umwandlungsvorgang nach 123 Absatz 3 Umwandlungsgesetz. Und da der 6a, also diese Konzernbefreiungsklausel, auf den 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, hier ist es jetzt mal wichtig genau zu sein, verweist, ist somit auch dieser Umwandlungsvorgang damit enthalten. Also auch die Ausgliederung eines einzelkaufmännisch betriebenen Unternehmens auf eine Kapitalgesellschaft. Ist hier auch unschädlich, dass die Vorbehaltensfrist, diese 5 Jahre, anders als in dem Urteil just davor, nicht erfüllt ist, denn sie konnte hier nicht eingehalten werden, da die Gesellschaft neu gegründet wurde. Ja, es ist hier nicht eine Vorratsgesellschaft wie zuvor, die gekauft wurde, sondern sie wurde neu gegründet. Auch ist die überhaupt nicht unkritisch, dass es hier gar nicht ein, in Anführungszeichen, Konzern ist, sondern eine natürliche Person involviert ist. Ja, die natürliche Person, also das Einzelunternehmen, ist herrschendes Unternehmen und die abhängige Gesellschaft ist die Kapitalgesellschaft. Ja, also der 6a, diese Konzernklausel, ist entgegen der Ansicht des Finanzamts erfüllt. Und man kann daraus mal schlussfolgern, wenn man so ein Manöver fährt, keine Vorratsgesellschaft nehmen, sondern lieber durch die Ausgliederung eine Kapitalgesellschaft in dem Fall jetzt neu gründen, weil dann eben diese Vorbehaltensfrist nicht erforderlich ist. Jetzt haben wir noch ein drittes Urteil, auch im Sommer 24. Es betrifft auch wieder Umwandlung mit Grundbesitz. Haben wir hier eine mehrstöckige Personengemeinschaftskette, also eine KG, die an einer KG beteiligt ist. Ja, und dann, es scheint irgendwie ein größeres Familienkonstrukt zu sein, schenkt die Oma ihren Anteil an der alleruntersten KG ihren beiden auch beteiligten Söhnen. Das Finanzamt sagt, aha, hier hat sich der Gesellschafterbestand mal mit mindestens 95% geändert. Die klassische Klausel des 1 Absatz 2a. Aber es gibt eine Befreiung nach 6 Absatz 3, da das Vermögen von einer Gesamthand auf die andere übergeht. Ja, dagegen haben aber die Steuerpflichtigen auch dann im Endeffekt Klage erhoben vor dem Finanzgericht, kein Recht bekommen. Das Finanzgericht sagt auch, hier ist der 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz erfüllt und die Befreiung liegt vor. Und dann sind die Steuerpflichtigen weitergegangen bis vor BFH und der sagt, nein, der 1 Absatz 2a ist nicht erfüllt. Ja, die ursprünglichen Gesellschafter, also die beiden Enkel, sind weiterhin zu selben Anteil an der grundbesitzenden KG durch diese ganze Kette hinweg beteiligt. Das sind also keine neuen Gesellschafter. Und diese dazwischen steckenden KGs sind alle als transparent zu betrachten und somit zu durchschauen. Im Gesetzestext heißt es ja auch die Multiplikation der vom 100 Sätze der Anteile. Der BFH bestärkt damit sozusagen sich selber aus 2013, als er gesagt hat, dass als tatsächlich neue Gesellschafter nur Rechtsträger gelten, an denen wiederum keine Beteiligung besteht. Es ist hier sozusagen die wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgeblich. Man kann jetzt nicht nur sagen, 90% der Kommanditisten hat sich geändert, sondern man muss auch die Ebenen darunter durchleuchten und auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise abstellen. Also alles drei interessante Urteile für Vermieter, Grundbesitzer, Vermietungsgesellschaften etc. sollte man sich ansehen, wenn man solche Manöver plant.
Dann kommen wir in den Bereich der Gewerbesteuer. Ich glaube, in den letzten 6-7 Folgen hatten wir das Thema immer wieder dabei. Deshalb wäre es schade gewesen, wenn es jetzt wieder rausfällt. Es geht wieder um die erweiterte Kürzung bei Grundbesitz im Bereich der Gewerbesteuer. Und Alex, du hast uns hier ein Urteil vom 17.10.2024 mitgebracht.
Genau, Philipp. Heute viele Themen rund um den Grundbesitz. Der BFH hat hier entschieden, dass die Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 nicht in Anspruch genommen werden kann, wenn der gesamte Grundbesitz vor Ende des Erhebungszeitraums veräußert wird. Dies gelte auch, wenn der Grundbesitz erst zu Beginn des 31.12., also kurz vor Ende des Erhebungszeitraums vom Gewerbetreibenden, veräußert wird. Im vorliegenden Sachverhalt veräußerte eine GmbH, die Kraft Rechtsform der Gewerbesteuer unterliegt, zu Beginn des 31.12. ihren gesamten Grundbesitz. Bis zu diesem Zeitpunkt war die GmbH ausschließlich vermögensverwaltend tätig. Schädliche Nebentätigkeiten übte die Gesellschaft dabei nicht aus, sodass die Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 ihr grundsätzlich auch zugestanden hätte. Da bei Veräußerung Nutzen und Lasten jedoch bereits zu Beginn des 31.12. überging, übte die Gesellschaft nach Ansicht des BFH die vermögensverwaltende Tätigkeit nicht über den gesamten Erhebungszeitraum aus und versagte somit die Kürzung entsprechend. Die Kürzung, das ist das Ergebnis des Urteils, verlange damit, dass sich die vermögensverwaltende Tätigkeit nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ über den gesamten Erhebungszeitraum erstrecken muss. Immerhin blieb das als schwacher Trost für die klagende Gesellschaft, die Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 1 davon ungehindert bestehen. Was heißt dieses Urteil oder was bedeutet dieses Urteil jetzt für Sie, für die Praxis? Sollten Sie ebenfalls gewerbesteuerpflichtig Grundbesitz vermögensverwaltend nutzen und planen, diesen gänzlich zu veräußern, dann stellen Sie sicher, dass der Übergang von Nutzen und Lasten in der letzten logischen Sekunde mit Ablauf des Erhebungszeitraums erfolgt. Ob es sich dabei um einen abgekürzten Erhebungszeitraum handelt oder nicht, sollte dabei jedoch keine Rolle spielen, Philipp.
Da sieht man wieder, da kommt's auf die Details an. Nicht zu Beginn des, sondern mit Ablauf des. Das macht einen kleinen, aber feinen Unterschied. Und ich denke mal, der schwache Trost, der wir den Steuerpflichtigen hier im Zweifelsfall nicht unbedingt beruhigt haben, weil das kann einem schon die komplette Kalkulation von so einer grundbesitzenden Gesellschaft kaputt machen. Besten Dank, Alex. Dann sind wir mit der Gewerbesteuer auch schon soweit durch. Dann mache ich nochmal einen kurzen Sprung ins internationale Steuerrecht, bevor wir dann zum Steuerknüppel und der Statistik des Monats kommen. Im internationalen Steuerrecht war auch ein bisschen was los. Ich mache es relativ kurz, weil wir schon, sag ich mal, zeitlich etwas vorangeschritten sind. Es gibt ein BMF-Schreiben vom 20.01.2025. Das ist grundsätzlich für alle Praktiker interessant, weil hier eine Übersicht der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen und ja auch der Abkommensverhandlungen veröffentlicht wurde. Das heißt, man kriegt hier mal aktuelle Daten über den Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und auch der Verhandlungsstände. Und ja, für alle Auswanderer nach Dubai, da schon mal die Information, Dubai steht nicht drin. Das heißt, da laufen aktuell keine Verhandlungen. Insoweit kann man die Leute schon mal beruhigen. Und ja, von meiner Seite nur die Empfehlung, immer mal reinschauen. Insbesondere für Steuerhistoriker ist das immer ganz interessant, weil hier das BMF auch immer ein paar Entwicklungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte anführt. Und es liest sich ganz spannend. Und wenn man mal nichts zu tun hat am Wochenende, lohnt sich hier definitiv ein Blick in das BMF-Schreiben. Dann haben wir noch einen ganz kurzen Einschub Richtung Steueroasenabwehrgesetz. Wir sind ja mittlerweile wieder im Februar angekommen. Das bedeutet, dass auch die EU-Blacklist wieder veröffentlicht wird. Das passiert ja einmal im Oktober und einmal im Februar jeden Jahres. Und ja, hier die Information, dass grundsätzlich die nicht kooperativen Länder und Gebiete bestätigt wurden. Die 11 Staaten, die da draufstehen, sind ja entsprechend dann auch Grundlage für das Steueroasenabwehrgesetz. Was bedeutet das? Also hier drohen im Endeffekt bei Geschäftsbeziehungen zu Gesellschaften in diesen Staaten, die dort genannt sind, Sanktionen, also Betriebsausgabenkürzungen, verschärfte Quellensteuer etc. Das heißt, man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und wenn man Geschäftsbeziehungen zu Gesellschaften in diesen Ländern hat, sollte man das entsprechend im Hinterkopf behalten. Genau, dann haben wir den Bereich oder den fachlichen Bereich abgeschlossen, beziehungsweise wir haben noch einen kleinen fachlichen Einschub beim Steuerknüppel, Alex. Da geht's in den Bereich der Umsatzsteuer und da gab's ein spannendes Urteil mit der Bemessungsgrundlage in Bezug auf Schmiergelder und Bestechungsgelder. Was hast du uns da mitgebracht?
Ja, genau, Philipp. Vielleicht die frohe Botschaft vorab. Bestechungsgelder mindern zwar nicht die Haftstrafe, aber dagegen die Bemessungsgrundlage nach § 17 USTG und damit auch letztlich die Höhe der zu zahlenden Umsatzsteuer. Was war vorgefallen? Ein angestellter Ingenieur vergab, natürlich ohne Abstimmung mit seinem Arbeitgeber, Aufträge an Immobilienunternehmen und erhielt von diesen als Gegenleistung kostenlose Leistung für seinen privaten Hausbau. In Klammern gesetzt, auch eine Möglichkeit, den steigenden Grundstückspreisen entgegenzutreten. Steuererklärung reichte der Ingenieur selbstredend dabei nicht ein. Dies bleibt beim Finanzamt natürlich nicht gänzlich unbemerkt. Letztlich kam diesem Vorhaben das Finanzamt auch auf die Schliche und stufte die Leistungen an den Ingenieur als Bestechungsgelder ein und unterwarf diese der Umsatzsteuer. Dabei beließ das Finanzamt jedoch unbeachtet, dass zuvor die Bestechungsgelder beim Ingenieur vom Staat eingezogen wurden und verkannte damit, dass der wirtschaftliche Vorteil bereits verbraucht wurde. Somit beurteilte der BFH die zusätzliche Umsatzsteuer als Doppelbelastung und minderte diese, also die Bemessungsgrundlage, entsprechend. Im Ergebnis hat der Ingenieur aufgrund einer immerhin satten Haftstrafe von 3,5 Jahren nun auch, Philipp, die Gelegenheit, über das Urteil sorgfältigst nachzudenken.
Ich glaube, in 3,5 Jahren kann man sich da jede Seite sehr detailliert durchlesen. Von daher, wenn der rauskommt, weiß er auf jeden Fall, was da entschieden wird. Und der wird sich dann im Bereich der Umsatzsteuer auf Schmiergelder dann entsprechend auch auskennen. Besten Dank für den Steuerknüppel. Dann haben wir noch ganz kurz die Statistik des Monats, ganz in den Farben der Bundestagswahl jetzt vom letzten Sonntag. Wie der Fabian das vorhin gesagt hat, wir haben ja jetzt den 26.02., nehmen jetzt auf. Es kristallisiert sich heraus, dass CDU, CSU und die SPD koalieren werden. Und da haben wir gedacht, dann nehmen wir mal vom IW die Berechnung, was denn die Wahlprogramme der beiden Parteien grundsätzlich kosten würden. Und da sind wir bei der CDU insgesamt bei einer, sag ich mal, Erstattung zugunsten der Bevölkerung von 89 Milliarden Euro, also ein Riesenbrocken. Und die SPD sehr bescheiden, nur mit 30 Milliarden Euro Erleichterung. Das ist natürlich auch ein großer Brocken, aber dann auch nur ein Drittel. Was davon jetzt umgesetzt wird, das wird sich zeigen. Ich habe nochmal so ein paar kleine Punkte mitgebracht, also im Bereich der Unternehmenssteuer. Wir haben es ja vorhin gesagt, die CDU, CSU, die wollen ja gerne die Unternehmenssteuer auf 25% kappen oder mindern. Und das würde schon mal Mindersteuern von 20 Milliarden Euro betragen. Und das würde natürlich auch, ja, sag ich mal, auf offene Hände stoßen, weil die Wirtschaft würde sich natürlich über diese ganzen Beträge freuen, wenn es da Erleichterungen gibt. Insgesamt, wie gesagt, 89 Milliarden und 30 Milliarden.
Wie das Ganze natürlich dann gegenfinanziert ist, das sagt unsere Statistik des Monats jetzt nicht. Da werden wir mal sehen, was die Koalitionsverhandlungen ergeben.
Ja, ich habe in den Fußnoten leider auch nichts gefunden. Das wird spannend bleiben. Wird die Schuldenbremse angeschraubt oder umgemodelliert? Das wird sich dann zeigen. Oder vielleicht finden die Parteien dann entsprechend auch ein Programm, was die Wirtschaft in, sag ich mal, ein grünes Gefilde dann führen würde, was dann entsprechend auch zu mehr Steuern führen würde. Wir werden es sehen in den nächsten 4 Jahren. Wir haben ja auch keine andere Wahl. Genau, das war die Statistik des Monats, ganz in den Farben des Wahlprogramms. Und damit haben wir dann auch unsere März- oder unsere Text-Updates für März abgeschlossen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir haben gemerkt, die Hörerzahlen sind hochgegangen. Das ist meistens ein Zeichen für gestiegenes Interesse. Und gerade zu Anfang des Jahres auch das Zeichen, dass jetzt gerade die mündlichen Steuerberaterprüfungen laufen. Von daher die, die noch nicht geprüft wurden und bei denen das noch ansteht, wir drücken die Daumen, viel Glück. Und für alle anderen, ja, wir haben uns natürlich gefreut, dass sie eingeschaltet haben, egal von wo, ob aus dem Auto oder aus dem Büro, und freuen uns natürlich dann auch, wenn sie im April wieder einschalten. Ja, und da bedanke ich mich natürlich auch noch bei meinen Mitstreitern. Da gucke ich als allererstes nach rechts, der Mann mit der kürzesten Anreise hier in der Viererrunde. Alex Seidel, schön, dass du wieder dabei warst.
Sehr, sehr gerne, Philipp.
Ja, dann gucke ich nochmal über den Tisch. Dann freue ich mich, dass du dabei warst, Fabian.
Ja, danke. Ich hoffe, nicht das letzte Mal.
Das hoffe ich auch. Und dann gucke ich noch einmal rechts über den Tisch zum Sven. Auch danke, dass du dabei warst.
Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.
Ja, dann euch eine gute Heimfahrt auf jeden Fall nach München. Und ja, ich freue mich wieder, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns ja treu verfolgen, wieder im April einschalten, wenn es dann wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner.